Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Wenn man wissen will, woher man kommt, das ist unser Thema heute in SWR1 Leute. Und wir haben zwei Gäste. Wir haben Sanni Müller, eine junge Frau aus Berlin, gezeugt durch eine anonyme Samenspende. Und wir haben zu Gast Ulrich Göring, Gynäkologe und Reproduktionsmediziner aus Tübingen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Heim.
Guten Morgen.
Frau Müller, wie weit sind Sie gekommen auf der Suche nach Ihrem biologischen Vater?
Ich bin eher weitergekommen, was meine Halbschwester angeht. Ich habe seit letztem Jahr meine Halbschwester gefunden.
Aha.
Und da bin ich schon sehr glücklich drüber.
Eine jüngere Halbschwester, die in den USA lebt?
Ganz genau. Fariba heißt sie. Sie hat auch schon zwei Söhne. Das heißt, ich bin auch schon Tante.
Aha.
Das ist für mich ein ganz eigenartiges Gefühl.
Und Sie sind ganz sicher, und das ist auch abgeklärt, dass Sie und diese Halbschwester denselben Vater haben?
Ganz genau. Also es ist über die DNA-Datenbank Family Finder rausgekommen, weil sie letztes Jahr auch ihre DNA eingeschickt hat. Und da wurden wir sozusagen gematcht.
Okay. Wissen Sie, wer der Vater ist?
Nein. Also wir haben einen Verdacht, aber wissen tun wir es nicht.
Können Sie den Verdacht ein bisschen erklären und konkreter machen?
Ja, also es ist so, dass sie schon dem Reproduktionsmediziner, der uns gezeugt hat, relativ ähnlich sieht.
Aha.
Also da sind Ähnlichkeiten vorhanden. Das bestätigt auch ihre Mutter.
Dieser Reproduktionsmediziner, also dieser ehemalige Kollege, muss man sagen, weil er verstorben ist, Herr Göring, kann man das jetzt rauskriegen, ob dieser Mann tatsächlich der Vater von Frau Müller ist?
Also von dem Mann, wenn er verstorben ist, kann man es natürlich nicht mehr direkt rauskriegen. Man müsste letztendlich dann, wenn er Nachkommen hat, an seine Nachkommen herangehen. Und
also Kinder?
Kinder, ja. Genau. Und von den Kindern dann auch eine genetische Untersuchung machen. Aha. Und dann kann man das auch matchen.
Okay.
Ja, das heißt, gucken, ob die genetischen Informationen übereinstimmen.
Und da gibt es ja wohl, Frau Müller, auch eine leibliche Tochter dieses Arztes. Das könnte man mit anderen Worten ja relativ einfach rauskriegen, oder?
Könnte man, wenn die Bereitschaft dazu da ist. Es geht natürlich nur, wenn da eine Kooperation passiert.
Ich verstehe Sie so, die Bereitschaft ist bis jetzt zumindest nicht da.
Wurde leider nicht signalisiert, nein.
Okay. Frau Müller, wie lange haben Sie gesucht?
Also ich suche ja nicht wirklich aktiv, sondern ich habe halt vor 3 Jahren meine DNA bereitgestellt, dass ich gefunden werden kann.
Ja.
Und suchen aktiv kann ich ja nicht, weil auf dem rechtlichen Weg gibt es da keine Möglichkeit. Und ja. Also seit 3 Jahren kann man sagen.
Haben Sie diese Suche dann irgendwann intensiviert oder hat das in Ihrem Leben jetzt nie die alles dominierende Rolle gespielt?
Also für mich persönlich spielt es keine große Rolle. Jetzt natürlich mehr dadurch, dass ich meine Halbschwester gefunden habe, was schon wirklich ein sehr aufregendes Erlebnis ist. Aber so in meinem Alltag ist es nicht wirklich ein Thema.
Ja, diese Halbschwester lebt in den USA. Gesehen haben Sie sie, glaube ich, nur einmal per Skype?
Genau, wir haben ganz am Anfang, in der ersten Woche, als wir es erfahren haben, einmal geskypt.
Mhm.
Und sonst schreiben wir jetzt jede Woche einmal eine relativ lange E-Mail. Aber leider konnten wir uns noch nie wirklich in die Augen gucken.
Schönes Gefühl oder komisches Gefühl oder irgendwas dazwischen?
Auf jeden Fall überwiegend schön. Doch, muss ich sagen.
Ich habe, Herr Göring, gelesen, 100.000 Menschen in Deutschland plus minus sind durch Samenspende gezeugt worden in diesem Land. Eine halbwegs korrekte Zahl, was denken Sie?
Also wir gehen davon aus, dass die Zahl halbwegs korrekt ist. Unser Problem ist, dass wir kein Register haben. Ja, das heißt, diese Behandlungen werden nicht dokumentiert, also sie werden natürlich in der Arztpraxis dokumentiert, aber es gibt kein Register, bei dem die dokumentiert werden. Und das ist was jetzt ab 1. Juli sich ändern wird. Ja, wir kriegen nach langem, also das haben wir schon sehr, sehr lange gefordert, ein Samenspenderregistergesetz. Und mit diesem Samenspenderregistergesetz ist es jedem Kind, das nach dem 1. Juli 2018 gezeugt wird, möglich, an die Daten und an die Identität des Spenders heranzukommen.
Darüber werden wir im Laufe der Sendung auch noch ausführlicher sprechen, wenn wir auf Ihre eigene Praxis kommen. Ich weiß nicht, seit wann machen Sie diesen Job?
Also ich habe die eigene Praxis seit 2002 und seit dieser Zeit führen wir auch Inseminationsbehandlung mit Spendersperma durch.
In welcher Häufigkeit?
Wir haben im Jahr etwa so 350 Behandlungen. Das heißt, Sie können sagen, wenn man es überschlagen will, täglich eine.
Ja.
Und wir haben aber keine eigene Samenbank. Also es gibt in Deutschland 10 größere Samenbanken. Ja. Dieses Sperma wird dann zu uns geschickt.
Ja.
Wir handeln immer nur mit eingefrorenen Spermaproben und wir führen halt letztendlich dann die Inseminationsbehandlung
Warum
durch.
Warum nur mit eingefrorenen Spermaproben?
Das sind einfach Infektionsschutzgründe. Ja, also man kann ja nie sicher sein, ob jemand eine Infektion, also HIV ist natürlich das, was immer am eindringlichsten ist, aber es gibt ja auch zahlreiche Leute mit einer Hepatitis-Erkrankung und man kann halt letztendlich Sperma gut einfrieren und auftauen, ja, und dann können sie halt letztendlich nach einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten nochmal eine Blutuntersuchung machen und wenn die unauffällig ist, dann können sie halt auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Spermaspender die Probe gespendet hat, diese Spende auch infektionsfrei war.
Ich vermute, die Befruchtungswahrscheinlichkeit ist erstmal eine vergleichsweise geringe. Versucht man das ein bisschen wahrscheinlicher zu machen, indem man beispielsweise mit Hormonen dann arbeitet?
Also wir haben ja einmal die Situation, dass wir bei den Therapien mit Spendersperma immer davon ausgehen oder die Ausgangssituation haben, dass der Mann keine eigenen Spermien hat. Ja, und deshalb muss das Paar auf eine Therapie mit Spendersperma zurückgreifen.
Quasi auf einen anderen
fremden Mann, den das Paar nicht kennt. Also für das Paar, das ist auch weiterhin so, ist der Spender primär anonym. Und bei der Frau ist es natürlich auch so, da muss man natürlich im Vorfeld abklären, hat die hormonelle Probleme, hat die regelmäßigen Eisprung, hat die ein Problem mit ihren Eileitern, das wird alles abgeklärt. Ja. Und dann legt man halt letztendlich fest, ob man jetzt eine Hormonbehandlung macht, man braucht das eigentlich nicht unbedingt, wenn die Frau einen normalen Zyklus hat und alles gut ist, dann löst man eigentlich nur mit einer Spritze gezielt den Eisprung aus, dass sie halt den Zeitpunkt des Eisprungs gut kennen.
Wie viele der Frauen, die zu Ihnen kommen, werden mit dieser Behandlung dann schwanger und bringen ein Kind auf die Welt?
Also wir haben bei den Therapien mit Spendersperma Schwangerschaftsraten um die 20% pro Zyklus, pro Behandlung. So kumuliert nach 4 bis 6 Behandlungen haben wir etwa so 80% Schwangerschaftsrate.
Bei wie vielen klappt das nicht?
20% werden mit keiner Therapie schwanger.
Frau Müller, im August 1979 sind Sie gezeugt worden. Da gibt es auf der einen Seite Ihre leibliche Mutter, dann gibt es oder gab es damals Ihren sozialen Vater, ein Künstler, der zeugungsunfähig war. Und was ist dann passiert?
Nach meiner Geburt wurde das komplett vergessen. Also es ist tatsächlich so, dass meine Mutter damals auch ein Tagebuch für mich geschrieben hat, dass sie mir dann irgendwann mit der Aufklärung geben wollte. Aber da steht kein Wort darüber drin, wie ich eigentlich entstanden bin, sondern nur an welchen Tagen die Zeugung eventuell stattfand.
Ja, also diese Zeugung fand in einem Krankenhaus statt.
Genau, im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin.
Ja, es war eine anonyme Samenspende.
Mhm. Also es war damals auch noch eine Frischspende, weil es damals, da gab es keine Samenbank in dem Sinne.
Ja.
Und meine Eltern hatten auch keine Möglichkeit, da irgendwelche Kataloge durchzublättern oder irgendwelche Informationen von dem Spender zu bekommen, gar nichts.
Ungewöhnlich? Sie gucken so gerade, Herr Göring.
Also für die Zeit damals war das nicht ungewöhnlich. Heute ist es undenkbar.
Weil da genau katalogisiert ist, wie jemand dann aussieht, welche Merkmale er hat.
Also wenn man Spender werden will, ja, dann muss man sich erstmal bei einer Spermabank vorstellen. Ja. Und Sie können sich vorstellen, einer von 10 Bewerbern wird Spermaspender. Alle anderen scheiden aus.
Warum fliegen die raus?
Also zum einen müssen die natürlich irgendwie gesund sein. Ja. Sie müssen gesund sein, sie dürfen in der Familie keine Erbkrankheiten haben. Ja. Jeder Spender kriegt ja eine Aufwandsentschädigung für die Spermaabgabe. Eine Spermaabgabe wird etwa mit einer Aufwandsentschädigung von 130 Euro honoriert.
Okay.
Ja. Aber man möchte nicht, dass Menschen sozusagen sich mit der Spermaspende ihr Leben finanzieren.
Welche Gründe hat ein Mann, in eine Samenbank zu kommen und zu sagen, hier ist mein Sperma?
Es gibt eine Samenbank, die haben mal eine Umfrage gemacht unter ihren Spendern, warum die überhaupt spenden.
Ja.
Und da kam halt letztendlich raus, dass etwa 3/4 das wirklich machen, weil sie Paaren helfen wollen. Ja.
Aha.
Da geht es nicht ums Geld, sondern die wollen helfen. Und die sind ganz unterschiedlich irgendwie auf das Thema gestoßen, weil als junger Mensch ist man da nicht unbedingt gleich damit konfrontiert. Und da ist es schon so, dass viele dann sagen, okay, wir wollen kinderlosen Paaren. Jedes siebte Paar in Deutschland ist kinderlos. Ja, ja. Wir wollen die unterstützen.
Also karitativer Aspekt, ganz eindeutig, wenn das so ist, wie Sie gerade gesagt haben, ein sozialer Aspekt, weniger ein finanzieller Aspekt und schon gar nicht diese Nummer, ich bin der Größte auf dieser Welt und mich soll es reproduziert ganz oft geben.
Genau, also die werden sofort aussortiert. Es ist schon so, sie geben diese Spermaprobe ab, sie wissen nicht, was aus der Probe wird, wie viele Kinder, sie kriegen keine Informationen, wie viele Kinder aus ihren Spermaproben entstehen.
Würde mich komplett abschrecken.
Zu wissen, wie viele Kinder man
ist eben nicht zu wissen.
Sie wollten gerne wissen, wie viele Nachkommen Sie zeugen.
Ja, eigentlich schon. Also so völlig ins Blaue rein und ins Ungefähre. Ich weiß nicht so recht.
Naja, die geben ja sozusagen ihr Sperma ab, ja, und unterschreiben im Vorfeld ganz klar, dass sie keinerlei Ansprüche, die haben auch keinerlei Ansprüche. Die Abgabe ist ein relativ kurzer Zeitraum. Aber was nachher in dieser langen Lebenszeit passiert, das ist ja schon relativ ungewiss.
Sani Müller, wenn ich Sie Reagenzglaskind nennen würde, fänden Sie das beleidigend?
Also ehrlich gesagt habe ich mich selbst früher so bezeichnet. Okay. Wenn es darum ging, habe ich immer gesagt, ja, ich bin ein Reagenzglasbaby. Also ich fand das immer ganz witzig und besonders. Also ich habe mich damit besonders gefühlt. Und habe damit überhaupt kein Problem.
Okay, also Sie sind im August des Jahres 1979 durch eine anonyme Samenspende gezeugt worden. Da gab es die Mutter, die Sie auf die Welt gebracht hat. Und es gab den Vater, einen sehr extrovertierten Künstler, mit dem Ihre Mutter auch nicht zusammengelebt hat, zu dem Sie aber trotzdem ein gutes und stabiles Verhältnis hatten.
Also damals hatten Sie schon zusammengelebt, die haben ja auch geheiratet. Aber so ein Jahr, also in meinem ersten Lebensjahr hat sie, meine Mutter sich dann endgültig von ihm getrennt. Also sie hat gehofft, dass ein Baby ein bisschen was ändern würde vielleicht, aber...
Weil er ein sehr wildes Leben geführt hat.
Sehr wild und exzentrisch, ja.
Mit vielen Frauen, mit viel Alkohol.
Ja, genau.
Okay.
Mit viel Feuer auch.
Der hat als Künstler seine Wohnung wie oft abgefackelt?
Also seit ich geboren wurde, glaube ich, dreimal. Beim letzten Mal ist er dann halt auch letztendlich rausgeflogen. Das war dann das schlimmste Mal. Und danach hatte ich auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm.
Hatten Sie denn als Kind ein gutes, stabiles Verhältnis zu ihm?
Als Kind habe ich ihn abgöttisch geliebt. Also er war so total, das war immer ein Abenteuerspielplatz bei ihm. Ich durfte alles. Er hat mit mir Spiele gespielt, die kein anderer machen würde. Wir sind auf S-Bahn-Gleisen rumgelaufen, haben Sachen gesammelt für seine Kunst und solche Sachen. Also es war toll als Kind.
Hatten Sie auch zu Ihrer Mutter ein gutes und stabiles Verhältnis? Oder war das ein bisschen komplizierter?
Zu der Zeit war meine Mutter immer so ein bisschen die Böse, weil sie natürlich die Verantwortung hatte und die Regeln eingeführt hatte. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, dass es andersrum war. Und ja.
Wie alt waren Sie, als man Ihnen erzählt hat oder gesagt hat, dass Ihr Vater, von dem Sie dachten, er sei Ihr Vater, gar nicht Ihr Vater ist?
Ja, da war ich ungefähr 10. Mhm. Also war ich noch wirklich ein Kind, noch vor der Pubertät, was auch für mich ein entscheidender Vorteil war für mich. Ja, und ich habe es eigentlich auch total
Wie haben die Eltern Ihnen das gesagt?
Also es gab eine Familienkonferenz. Also es war sowieso schon immer sehr besonders, wenn meine Eltern zusammen irgendwo waren und so. Und es waren betretene Gesichter und es war wirklich eine schwere Stimmung im Raum. Und ich dachte, Wunder, was da jetzt kommt. Und deswegen war ich auch so erleichtert, dass es nur das war.
Was hätten Sie sich denn Schlimmeres vorgestellt?
Ich habe mir wirklich vorgestellt, damals ich wäre adoptiert gewesen.
Ja.
Was für mich aber in dem Moment sehr schlimm war, weil ich halt die Fotos von meiner Mutter gesehen habe mit ihrem Schwangerschaftsbauch und sie hat gesagt, ich war da drin und ich kam mir in dem Moment schon belogen vor. Ich dachte, vielleicht ist das Baby gestorben und jetzt wurde ich als Ersatz adoptiert und so. Okay. Also das sind die Gedanken, die ich hatte. Und
also diese Sorge mussten Sie dann nicht haben.
Genau.
Wann setzte dann so dieser Wunsch ein, dann doch in Erfahrung zu bringen, was es mit diesem biologischen Vater auf sich hat?
Also der Wunsch war letztendlich irgendwie schon immer da. Bloß ich wusste, dass es nicht möglich ist und habe das akzeptiert. Und als ich dann gehört habe, dass wir da Rechte drauf haben, also 2013 mit dem Gerichtsprozess, da fing bei mir eigentlich auch die Neugierde nochmal so an. Weil ich dachte so, oh, dann will ich es jetzt aber auch wissen. Okay. Wenn wir das dürfen, dann will ich das auch wissen.
Herr Göring, was Samenspende angeht, da gibt es jetzt oder da gab es zum einen im Jahr 2015 ein Urteil des Bundesgerichtshofs, wonach Kinder ein Recht auf Auskunft haben. Wie wichtig war dieses Urteil?
Dieses Urteil war wichtig, ja, weil durch dieses Urteil festgelegt wurde, dass es keine anonymen Spender mehr gibt. Wir haben zwar die Anonymität des Spenders gegenüber dem Paar, welches die Behandlung durchführen lässt, aber nicht mehr gegenüber dem Kind.
Ja, das nützt aber jetzt Frau Müller aus welchem Grund nichts?
Weil die Therapie 1979 durchgeführt worden ist und dieses Gesetz damals einfach noch nicht vorlag.
Ja, und in Ihrem Falle, Frau Müller, auch es keine Unterlagen mehr gab von Seiten der Klinik, von Seiten des behandelnden Arztes?
Ja, also das Problem bei mir ist, dass der Vertrag nicht zwischen meinen Eltern und der Klinik bestanden hat, sondern zu dem Arzt. Und der halt verstorben ist, deswegen kann er nicht mehr verklagt werden.
Ja.
Was ich noch anmerken wollte, das Recht, das hatten wir damals zwar auch schon, es wurde nur noch nicht gerichtlich festgestellt. Also es ist ja im Grundgesetz schon lange so, dass jeder das Recht dazu hat.
Es hat sich, was die Gesetzeslage angeht, oder es wird sich in diesem Jahr nochmal was ändern, weil ab Juli soll es dieses Samenspenderregistergesetz geben. Schrecklich langes Wort.
Schrecklich langes Wort. Aber wir freuen uns sehr, dass es ab 1. Juli dieses neue Gesetz gibt, weil wir damit die Sicherheit haben, dass alle erfolgreich durchgeführten Behandlungen und Geburten zentral beim DIMDI, das ist ein Institut in Köln, gemeldet werden. Und dort werden die Daten 110 Jahre aufbewahrt. Das ist die Frage, warum das 110 Jahre sein muss, aber
Antwort
gibt's keine. Also auf jeden Fall, das ist so festgelegt worden, dass diese Daten dann 110 Jahre gespeichert werden und ein Kind hat immer die Möglichkeit, es ist auch festgelegt worden, ab dem 16. Lebensjahr auf dieses Institut zuzugehen und egal, was mit der Spermabank oder was mit der Praxis passiert, die Daten sind vorliegend.
Daten bedeutet der Name des Spenders und biografische Details über ihn?
Ja, also vom Spender hat man immer Name, dann hat man natürlich phänotypische Merkmale, Größe, Gewicht, ja, Haarfarbe, Augenfarbe und natürlich eine Adresse zu dem Zeitpunkt, an dem der gespendet hat.
Aber das hat doch jetzt Auswirkungen auf diejenigen, die eine Samenspende abgeben. Früher konnten sie sicher sein, in völliger Anonymität dieses zu tun. Und jetzt müssen sie damit rechnen, dass im Wochenabstand irgendwelche Leute anrufen und sagen, übrigens, bin der Meinung, dass Sie mein Vater sind.
Wenn ein Kind weiß, es ist aus einer Samenspende gezeugt worden, hat es auch bisher die Möglichkeit gehabt, auf die Spermabank zuzugehen und dort die Daten des Spenders zu wissen. Und der Spender weiß es auch. Also die Spender werden aufgeklärt und die müssen zustimmen, dass die Daten weitergegeben werden.
Gibt es eine gesicherte Zahl, wie viel der Kinder, die auf so eine Art und Weise gezeugt wurden, irgendwann im Laufe ihres Lebens wissen wollen, woher sie kommen?
Also ich denke mal, jeder, der das weiß, dass es so gezeugt worden ist, will wissen, wer der genetische Vater ist, würde ich einfach mal sagen.
Das, so wie Frau Müller.
Ja, davon würde ich ausgehen. Ja. Die Kinder wollen dann letztendlich häufig einfach nur wissen, was war der, was hat der für eine Augenfarbe, wie sah der aus und dann reicht es schon. Kontaktaufnahmen gibt es extrem selten, dass die gewünscht sind.
Es gibt, Frau Müller, den Verein Spenderkinder. Was macht dieser Verein und was machen Sie in diesem Verein?
Also in erster Linie sind wir die Anlaufstelle für andere Spenderkinder, die es vielleicht gerade erst erfahren haben, die wissen möchten, wie ihre Möglichkeiten sind, was sie für Möglichkeiten haben, den Spender zu finden oder auch Halbgeschwister zu finden. Und wir setzen uns auch für gewisse gesetzliche Regelungen ein. Wir können auch teilweise an Gesetzestexten mit feilen.
Das heißt, die wurden auch gehört, bevor jetzt dieses Gesetz formuliert worden ist, das im Juli in Kraft treten soll?
Genau. Also wir haben eine Juristin auch im Vorstand, die regelmäßig mit diesen Gesetzen konfrontiert wird und auch das auch über den Verein an uns schickt, ob wir Anmerkungen haben. Also wir sind da im regen Austausch.
Sie haben sicher die ein oder andere Person auch kennengelernt, die ein ähnliches Leben und ein ähnliches Schicksal in Anführungsstrichen hat wie Sie. Haben Sie auch jemand getroffen, der den eigenen leiblichen, biologischen Vater auch schon getroffen hat?
Ja, habe ich auch schon getroffen. Und es ist immer sehr aufregend.
Ja.
Und es schreiben ja auch über den E-Mail-Verteiler einige, dass sie jetzt den Spender gefunden haben. Oder aber was vermehrt aufkommt, sind Halbgeschwister.
Ja.
Und es ist immer eine große Freude. Also auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht so ist, dass man dann keinen Kontakt weiter hat oder so, aber trotzdem ist es also eine Erleichterung, klar, zu erfahren, wer dahinter steckt, ja.
Also um es nochmal zu sagen, in Ihrem Fall ist es so, Sie haben sich auch auf die Suche nach Ihrem biologischen Vater gemacht, nicht erfolgreich bislang, aber Sie haben eine Halbschwester gefunden, die in den USA lebt und mit der Sie jetzt zumindest schon mal geskypt haben. Angenommen, er lebt noch oder er, Konjunktiv, er würde noch leben, würden Sie Ihren leiblichen Vater, Ihren biologischen Vater gerne sehen, treffen, mit ihm sprechen?
Auf jeden Fall, also gar keine Frage. Ich bin super neugierig, wie er aussieht, wie er sich verhält, was er für Charaktereigenschaften hat. Ich bin zwar ein sehr rationaler Mensch und ich habe überhaupt keine emotionalen Forderungen an diesen Menschen, weil es für mich ein unbekannter Mensch ist. Es wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber die Neugierde, die ist einfach unbeschreiblich.
Aber diese emotionale Geschichte spielt ja dann vermutlich bei Begegnungen, wenn sie denn zustande kommen, eine enorme Rolle. Was haben die Ihnen erzählt, die solche Begegnungen schon gehabt haben?
Bis hin zu Tränenausbrüchen ist da alles dabei. Also natürlich ist es ein sehr emotionales Thema. Sowohl bei den Halbgeschwistern als auch beim Spender.
Haben Ihnen auch Menschen erzählt, dass in der Familie, in der Sie groß geworden sind, als alles bekannt wurde, dann plötzlich ganz viel durcheinander geraten ist?
Ich habe von ganz vielen Seiten gehört, dass sie ihr Leben lang schon Gefühle hatten, nicht richtig dazugehört oder dass irgendwas halt falsch ist und sie wussten nie, was es ist. Und in dem Moment, wo sie es dann erfahren haben, war halt die Erleichterung da und man konnte erst mal anfangen, sich selbst zu finden. Und das war eigentlich der Ruhepol, der dann noch reingekommen ist. Also die Aufregung war eher vorher dann.
Herr Göring, Sie sind Reproduktionsmediziner, arbeiten schon sehr lange, haben seit 15 Jahren oder seit mehr als 15 Jahren Ihre eigene Praxis in Tübingen. Ist die gesellschaftliche Akzeptanz heute eine andere und bessere als in früheren Zeiten?
Ja, das kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Es hängt natürlich immer sehr stark davon ab, in welchem Umfeld sie leben. Ja, also in größeren Städten ist es wesentlich einfacher, in kleineren Dörfern ist es schwieriger, muss man ganz klar sagen.
Bis
aber
heute.
Früher war es so, dass der allgemeine Tenor war, nichts sagen. Wir verschweigen das, das bleibt ein Geheimnis des Paares, das Kind wird nicht informiert.
Ja.
Und wir haben uns Gott sei Dank dahingehend entwickelt, dass wir immer mehr Paare begleiten können, dass sie sehr offen damit umgehen.
Wie, wenn ich da nochmal drauf kommen darf, Frau Müller, war das denn bei Ihnen? Also Sie waren 10 Jahre alt, als der Vater oder der Mann, von dem Sie dachten, er ist der biologische Vater, und Ihre leibliche Mutter gesagt haben, dass sie auf eine andere Art gezeugt wurde. Haben Sie das dann für sich behalten? Sind Sie damit in die Öffentlichkeit, haben mit anderen drüber gesprochen?
Also ich bin damit sehr offensiv umgegangen. Also immer wenn das Gespräch aufkam, habe ich immer gleich gesagt, ja, aber mein Papa ist nicht mein biologischer Papa. Und ich habe mich damals besonders damit gefühlt und habe auch kein Blatt vor den Mund genommen. Für mich war das ganz offen.
Haben mit dieser Offenheit auch keine schlechten Erfahrungen gemacht?
Überhaupt nicht. Also eher so, dass es eher eine Gleichgültigkeit war. Also die meisten Leute haben das aufgenommen als Information. Aha, interessant. Aber dann war es das auch schon wieder.
Kennen Sie andere Fälle, wo es nicht so gut gelaufen ist, Herr Göring?
Naja, also man kennt ja viele oder man kennt einige Fälle, wo letztendlich nachher dann auch die Probleme kamen, ja, dass es verschwiegen wurde und aus einer familiären Situation, wo Sachen eskaliert sind, kam es raus. Meistens waren die Kinder in der Pubertät und dann hatten die auf einmal eine Identitätskrise. Ja? Und dann ist es sehr schwierig. Und wenn sie dann noch die Situation haben, dass sie nicht mehr nachvollziehen können, wer der Spender ist, weil die Akten vernichtet wurden. Früher musste man medizinische Akten 10 Jahre aufbewahren und dann hat man die vernichtet. Ja? Dann ist es natürlich für die Person eine Lebenskrise, kann man ganz klar sagen.
Was die Kirchen angeht, die haben sich früher zumindest eher in die Richtung positioniert, dass sie gesagt haben, also salopp formuliert, vorgesehen hat der liebe Gott das nicht. Ist das heute noch so? Hat sich da was verändert, Ihrer Einschätzung nach?
Also meiner Einschätzung nach muss man da differenzieren zwischen der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. Bei der katholischen Kirche hat sich gar nichts verändert. Also das betrifft jetzt nicht nur die Samenspende, sondern es betrifft letztendlich auch die Reproduktionsmedizin, also künstliche Befruchtung und auch Inseminationsbehandlung mit Sperma von dem Mann. Also da haben wir schon immer noch große Probleme.
Evangelische Kirche?
Die evangelische Kirche ist deutlich offener dem gegenüber.
Hat das jemals bei Ihnen eine Rolle gespielt, Frau Müller, oder bei denen, die mit Ihnen in Ihrem Verein sich organisiert haben?
Also bei mir persönlich hat Glaube nie eine Rolle gespielt. Ich bin überhaupt nicht gläubig erzogen worden, bin auch aus der Kirche ausgetreten. Aber ich weiß, dass es auch im Spenderkinderverein Menschen gibt, die halt aus dem gläubigen Hintergrund kommen und wo das natürlich auch problematisch war. Ja.
Und die sich möglicherweise wünschen würden, dass die Kirche sie wie alle anderen auch als Kinder Gottes sieht, begreift, ernst nimmt.
Das will ja
und
jeder.
Liebt.
Genau.
100.000 Menschen plus minus in Deutschland leben, nachdem sie zuvor in einem Reagenzglas zusammengebastelt wurden. Möglicherweise hat man auch dieses Problem, Frage, Herr Göring, in der Vergangenheit nicht ernst genommen, verdrängt?
Man hat es verdrängt. In der Gesellschaft ist auch heute noch irgendwie weitgehend verbreitet, dass man denkt, Samenspende ist verboten. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass die Eizellspende, also wenn eine Frau irgendwie keine eigenen Eizellen produzieren kann, dann ist es weiterhin verboten, wird auch strafrechtlich verfolgt für die Ärzte.
In Deutschland?
In Deutschland.
In Nachbarländern ist es anders.
In Nachbarländern ist es anders. Es gibt viel Tourismus von Paaren, die zur Eizellspende ins Ausland gehen.
Im Juli, um auch das nochmal zu sagen, kommt das neue Samenspenderregister Gesetz. Ist damit jetzt alles schön und sauber und deutsch geklärt, inklusive mögliche Fragen von Unterhalt bis hin zu Erbschaft?
Also Unterhalt und Erbschaft ist mit diesem Gesetz geklärt.
Ja.
Der Spender ist nicht mehr unterhaltspflichtig und auch nicht erbschaftspflichtig. Das ist jetzt ganz klar geklärt. Wir hoffen, dass dadurch auch die Spenderbereitschaft wieder etwas höher wird, weil nach dem Gesetz von 2015 haben einige Spender ihre Spendebereitschaft zurückgezogen, auch Proben zurückgezogen und da kam es teilweise dann schon so ein bisschen zu einem Engpass.
Frau Müller, können Sie sich vorstellen, selbst Kinder zu haben?
Ich bin eher egoistisch veranlagt, was das angeht. Ich möchte mein Leben nicht so um ein Kind aufbauen, deswegen habe ich mich für mich persönlich gegen Kinder entschieden.
Aber nicht wegen ihrer eigenen persönlichen
genau,
Geschichte.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Samenspende als Institution. Ich würde das auch in Anspruch nehmen, wenn es bei mir irgendwie nötig wäre oder gewünscht wäre. Also wie es jetzt auch geregelt ist, finde ich es auch ganz gut. Da gibt es immer noch Verbesserungsbedarf, aber
Okay. Den Wunsch frei, den haben Sie gleich noch ganz am Ende der Sendung. Eins noch, Herr Göring, auch wenn es im Konjunktiv ist. Hätten Sie ein Problem damit, ein Reagenzkind zu sein?
Ein Reagenzkind zu sein, hätte ich kein Problem damit. Ich hätte gar kein Problem damit.
Gut. Bei dem Thema hat jeder von Ihnen einen Wunsch frei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was würden Sie sich wünschen, Herr Göring?
Also ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft weiterhin offen dem Thema Spermaspende, auch Eizellspende und den künstlichen Befruchtungen gegenübersteht und Leute oder Paare, die letztendlich in der Not sind, diese Therapien in Anspruch zu nehmen, dass man die achtet.
Ein Wunsch an die Gesellschaft oder für mich persönlich?
Sie haben beide Wünsche frei.
Super. Also ein Wunsch an die Gesellschaft ist für mich, dass die Eltern offen damit umgehen, ehrlich damit umgehen und vor allen Dingen es nur dann auch als Möglichkeit in Anspruch nehmen, wenn sie damit im Reinen sind. Also nicht, wenn sie damit irgendein Problem haben oder das als Geheimnis hüten müssen oder so, dann macht's einfach nicht. Das ist mein Wunsch an die Gesellschaft. Und mein persönlicher Wunsch ist natürlich, meine Halbschwester mal kennenzulernen, in den Arm schließen zu können. Und da habe ich jetzt auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet und ich hoffe natürlich, dass da vielleicht ein paar Unterstützer zusammenkommen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1.